Ja, liebe Freunde, liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir hier zusammen sind, dass wir da sind und dass wir Gottes Wort betrachten können. Wir leben schon in einer seltsamen Zeit und in einer seltsamen Stimmung und manchmal möchte uns diese Stimmung auch erfassen. Wenn überall Angst und Unsicherheit regiert, dann sind wir ja nicht frei von. Das möchte uns ja auch mit hineinnehmen, es möchte uns auch verunsichern, es möchte uns ja Sorgen und Ängste machen. Und ich möchte nochmal darüber nachdenken mit euch, ganz kurz einen Gedanken. Mir kommt es so vor, als werden die Kinder Gottes geprüft. Auch vom Herrn geprüft. Da wird gesiebt und gesichtet. Und wenn ich jetzt die Geschwister in Rödelheim sehe, die das Unglück getroffen hat, oder die Geschwister in Bremerhaven, dann ist das eine zusätzliche Belastung. Und wenn man weiß, dass in Frankfurt derjenige, der da auf die Intensivstation liegt, der Älteste der Gemeinde ist, dann ist das eine besondere Belastung. Denn eigentlich sollen ja die Hirten, die vorangehen, trösten, ermahnen, ermuntern, besonders in so einer schweren Zeit. Und von daher freue ich mich, dass ihr alle da seid und damit freue ich mich, dass wir zusammenkommen können und dass wir den Herrn loben und danken. Wir sollten aber nicht denken, dass solche Zeiten etwas Außergewöhnliches ist. Viele von uns kennen das Lied von Martin Luther aus 1529-30, das bekannte Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Die Älteren kennen das und die haben das auch früher in ihrer Jugendzeit gesungen und ich mag das Lied auch, weil es so schön viel ausdrückt. Weniger bekannt ist das Umfeld, in dem dieses Lied geschrieben wurde und von da an überall in der evangelischen Kirche gesungen wurde. Etwa 10 Jahre nach dem Thesenanschlag an der Schlosskirche in Wittenberg, oder war es die Kirche in Wittenberg, ging es Martin Luther schlecht. Alle kirchlichen Vorgesetzten hatten sich auf seine theologischen Erkenntnisse und seine Reformvorschläge in der katholischen Kirche nicht einlassen wollen. Mehr noch, der Papst hatte ihn aus der katholischen Kirche ausgeschlossen und der Kaiser hatte einen Bann auf ihn gelegt, wie bei einem Schwerverbrecher, und dieser Bann hat bedeutet, jeder, der Martin Luther sieht und erschlägt, ist straffrei. Das muss man mal überlegen, andere Zeiten, andere Sitten, aber jeder, der Martin Luther sieht und erschlägt, der tut eigentlich was Gutes aus Sicht des Kaisers und aus Sicht des Papstes. Was das mit einem Menschen macht, können wir uns alle leicht vorstellen. Das ist ja nun nicht schön und das macht ja auch Sorge. Aber nicht nur genug. Dann waren in Wittenberg Ärger mit den radikalen Bilderstürmern, die sich auf Luther bezogen hatten, und die Bauernkriege waren ausgebrochen. Es gab viel Not und Leid und Luther hat das alles nicht gewollt. Allerdings gab es auch was Schönes in dem Leben von Martin Luther zur damaligen Zeit. Er hat nämlich seine Frau kennengelernt, die Katharina von Bora, und geheiratet. Und wenn man die Geschichte Luther weiterliest, ich glaube, hätte er die Frau nicht vom Herrn geschenkt gekriegt, da wäre er verhungert und verdurstet. Und pleite wäre auch gewesen. Also sie hat dann den Haushalt und die vielen Kinder, hat er sich drum gekümmert. Er war der, der auf der Kanzel stand und sie hat sein Leben organisiert. Also auch süß, auch nicht der erste Fall, den wir so haben. Große Männer brauchen starke Frauen, sonst gehen sie auch unter. Nur so weit. Ansonsten ging es auch Luther gesundheitlich sehr schlecht. Zum ersten Mal hatte Nierensteine, hat herzschmerzhafte Attacken gehabt. Nierensteine, da könntest du, René, was drüber reden, was das bedeutet, Nierensteine zu haben. Du hast erzählt, da krabbelt man auf allen Vieren. Und so können wir uns das bei Luther auch vorstellen. Also er hatte persönliche Schmerzen noch und nöcher und konnte sich kaum bewegen. Dann kam die Nachricht, dass ein treuer Freund auf dem Scheiterhaufen hingerichtet worden war. Man hatte ihn verbrannt aufgrund seines Bekenntnisses zum Evangelium. Und dann, Bart noch liest, und damit höre ich auch schon fast auf, kam die Pest nach Wittenberg. Genau in dieser Zeit. Was wir also sehen ist, die Freundesebene, die Gemeindeebene, die persönliche Ebene und die gesundheitliche Ebene waren stark bedroht für Martin Luther in dieser Zeit. Und genau schreibt er dann auch einem Freund, Satan hängt sich an mich mit mächtigen Stricken, um mich in die Tiefe zu ziehen. Der wusste also ganz genau, was vorgeht. Und manchmal haben wir ja auch das Gefühl, dass Satan sich mit mächtigen Stricken an uns hängt, um uns in die Tiefe zu ziehen. Und dann, daran sehen wir, dass große Männer, Reformatoren, nicht frei von Angst und Nöten und Schicksalsschlägen waren. So hat jedes Kind Gottes seine Last. Und Jesus selbst sagt ja, und da macht er überhaupt kein Geheimnis draus, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist ja nicht ein Spaziergang. Wenn wir sehen, wie der Herr Jesus nach Golgatha gegangen ist, das Kreuz war so schwer, dass er darunter zusammengebrochen ist. Körperlich, nicht geistlich, aber körperlich. Also kein Spaziergang. Was wir aber lernen können, ist genau, wie Martin Luther darauf reagiert. Er dichtet ein Lied. Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen, er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt betroffen. Das musste er erstmal in so einer Situation machen. Wir merken also, was der Martin Luther in der Zeit gemacht hat. Er hat sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, hat Zuflucht bei Gott gesucht. Und es drückt sich in diesem Lied, ein feste Burg ist unser Gott, aus. Wo hat er dieses Lied her? Als Basis vermutet man, dass er den Psalm 46 genommen hat. Und über den möchte ich jetzt einige Gedanken mit euch austauschen. Psalm 46, Vers 2 steht, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Damit beginnt dieser Psalm. Also schließen wir, nicht nur wir haben Not und sind in Bedrängnis, haben Angst, sondern Luther 1500 und war in Bedrängnis und hatte Angst und 2500, 3 Jahre früher der Psalmist hatte auch Angst. Angst haben ist nicht nur menschlich, sondern gehört zu unserem Leben einfach dazu auch. Und das ist nichts Verwerfliches. Und der Unterschied zu den Menschen, die an Jesus nicht glauben und uns, ist nur der, wie wir damit umgehen und wo wir unsere Hoffnung suchen. Also nicht unsere Versicherung, nicht unser Gesundheitssystem. Es beruhigt mich doch nicht, dass ich weiß, wir haben genug Beatmungsgeräte da, falls mich was erwischt. Das ist doch keine Hoffnung. Nicht Regierungen oder Armeen sind der Grund unserer Zuversicht, sondern der allein lebendige Gott. Wenn auch unsere nächsten Freunde und Verwandten, die mächtigsten irdischen Helfer, sich als treulos oder ohnmächtig erweisen, er macht unser Vertrauen niemals zuschanden. Er sagt, ihr könnt mir vertrauen. Wir denken doch und glauben doch, es geschieht kein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht zuvor fein bewogen hat. Ist das ein Kopfglaube oder ein Herzensglaube? Das ist hier die Frage. Und darin äußert sich das. Gott ist ein Freund in der Not. Und ganz, ganz viele Kinder Gottes haben das erlebt. Er macht es nicht wie die Schwalben, die uns im Winter verlassen und erst im Sommer, wenn das Wetter schön ist, wieder kommen. Nein, er ist bei uns in guten wie auch in bösen Tagen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Gott am stärksten in bösen Tagen erleben. Das liegt nicht daran, dass Gott uns dann besonders nah ist. Das liegt einfach daran, dass wir uns besonders auf Gott konzentrieren. Ansonsten, wenn es uns gut geht, machen wir halt live und vielleicht mal morgens die Losung und abends danke Herr für den schönen Tag. Und wenn wir in Not sind, kommen wir in Beziehung. Der Psalmist sagt weiter in Vers 3, darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und die Berge mitten im Meer wanken. Wie oft begegnet uns gerade in dem Psalm, und Psalme sind ja Lieder, dieses darum, weil Gott so ist, weil Gott unsere Zuflucht und Stärke ist, weil er Beistand in Nöten ist, darum fürchten wir uns nicht, auch wenn alles, auf dem wir stehen und alles, was für uns so mächtig aussieht, wankt. Ihr wisst, ich fahre sehr, sehr gerne in die Berge und da ist dann die Dolomiten und die Dolomiten, die sind gewaltig, wenn man dann dahin fährt und davor steht und das sieht aus, als würde da sich nichts bewegen können. Wenn man näher hinschaut, bestehen die Dolomiten aus Schiefer und die bröseln vor sich hin. Das ist Nummer eins. Aber man kann sich nicht vorstellen, dass das alles wankt und alles bebt. Und auch dann müssen wir uns nicht fürchten, selbst wenn alle geschaffenen Dinge zu Trümmern würden oder es zur völligen Zerstörung kommt oder ganz verschwindet. Warum? Erwarten wir doch einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das kommt sowieso. Gott ist treu. Darum kann seine Sache und sein Volk, seine geliebten Kinder, keine Gefahr drohen, die unser ewiges Leben bedroht. Die einen oder die anderen sterben, ja, klar. Seit 2000 Jahren sterben die Kinder Gottes. Ich habe vorgestern einen Bericht von Billy Graham gehört oder gesehen. Da sagt er dann kurz vor seinem Tod, wenn ich dann gestorben bin, sagt nur nicht, dass ich tot wäre. Denn jetzt lebe ich erst richtig und sehe meinen Herrn. Da war auch schon 85, glaube ich. Sagt nur nicht, dass ich tot wäre, denn jetzt lebe ich. Das ist etwas, was wir uns immer wieder vor Augen halten dürfen, wenn wir seine Kinder sind. Und da drin liegt ganz, ganz viel Trost. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass von da nach da das weiter ist wie von hier zum Jupiter oder sonst irgendwas, die 30 Zentimeter von der Birne ins Herz hinein. Das ist eine sehr, sehr lange Strecke und Gott nimmt sich auch da so viel Zeit, wie wir brauchen oder wie wir leben. Er ist unsere Zuflucht. Der Psalmist macht weiter, Vers 4, mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge und das die Berge erbeben durch sein Aufbäumen, und da geht es um das Meer, das da stürmt. Und wart ihr mal bei Sturm am Meer oder auf dem Meer? Wenn das gegen eine Klippe knallt, da kannst du schon Krach kriegen, da tut der ganze Fels rütteln. Da sind die Elemente. Und dieses Bild nimmt der Psalmist, lass doch alles toben. Im Übrigen, das Weltmeer ist auch ein Bild für die Völker dieser Welt. Also was der Psalmist hier sagen will, mag alles in die Brüche gehen. Was ist meine Hoffnung? Gott ist meine Hoffnung. Und das ist genau die Frage. Auf was oder auf wen setze ich meine Hoffnung? Denn die Art des Herrn Jesus und damit unsere Art ist doch nicht das kopflose, überstürzte Agieren, was so oft als Tapferkeit aussieht. Also mancher sieht eine Gefahr ja auf sich zukommen und dann stürmt er los auf die Gefahr zu. Und dann denken wir, boah, ist der tapfer. Manchmal ist es keine Tapferkeit, sondern einfach nur Panik nach dem Motto, also lieber gleich dagegen anrennen und dann ist es vorbei und dann habe ich es hinter mir. Andere drehen sich um und rennen weg. Das ist aber nicht tapfer. Wisst ihr, was tapfer ist? Im geistlichen Sinne. Stehen bleiben, dem Herrn sich anvertrauen, und ganz gespannt sein, was der Herr tut. Wir kennen alle das Bibelwort, hoffe ich zumindest, wenn ihr nur still sein würdet, ihr würdet mein Handeln sehen. Wie gehen wir also mit diesen ganzen Dingen um? Das sage ich mir, ja. Also fällt mir immer schwer, so eine Predigt zu halten, weil ich sage, Martin, eigentlich müsstest du hier einen Spiegel, kein Plexiglas, sondern einen Spiegel haben und dich dabei angucken, was ich hier sage. Weil ich ja auch nicht frei davon bin. Aber nehmen wir doch dieses Nachsinnen oder diese Zeiten, wie wir sie jetzt haben, zum Nachsinnen. Ich weiß nicht, was habt ihr in der Zeit gemacht, wie wir uns hier nicht treffen konnten? Habt ihr den Kopf in den Sand gesteckt oder habt ihr darüber nachgedacht, was das für mein Leben bedeutet und was das für uns bedeutet? Manchmal sind solche Pausen ja auch nicht schlimm. Also der René und ich, wir waren ja auch ein Stück entlastet, was Predigt angeht, was Hauskreise angeht. Da hatten wir auf einmal mehr Zeit. Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht in dieser Zeit, was hat das für uns zu bedeuten, was hat es für die Gemeinde Gottes zu bedeuten, nicht nur hier am Ort, sondern weltweit. Und da ist mir eins klar geworden. Es ist eine Prüfung unseres Glaubens und eine Übung unseres Glaubens. Wir sollen üben, mit diesen Dingen umzugehen. Ich glaube nicht, dass das die letzte Katastrophe ist, die wir in unserem Leben erleben wollen. Also, ich bin jetzt 60 geworden, ich werde die eine oder andere noch erleben. Die Größte wartet noch auf mich. Das ist in dem Augenblick, wo der Herr mich ruft. Da weiß ich ja nicht, wie schwer es ist. Aber wir sollen lernen, und ich sage den Jüngeren mal voraus, das ist nicht die letzte Pandemie und das ist nicht die letzte Wirtschaftskrise und das ist nicht das letzte Mal, dass die Welt aus den Fugen zu gehen scheint. Und da ist gut, wenn wir üben, ganz unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Für mich ist es so, als hätten wir unser Lebenslied, unser gemeinsames Lied hier in der Gemeinde mal ausgesetzt. Wir singen ja gerne in der Versammlung und für mich gehört ein Gottesdienst, da gehören Lieder dazu. Ein Gottesdienst ohne Lieder kann ich mir gar nicht vorstellen und da war ich dem Herrn Bouffier auch sehr dankbar, dass er es auch gesagt hat, er kann sich einen Gottesdienst ohne Lieder singen nicht vorstellen. Deswegen ist in Hessen das nicht verboten. Aber da konnten wir nicht zusammenkommen und singen miteinander, aber dann können wir auch diese Stille mal aushalten und die Stürme der Anfechtung mal betrachten und dann innerlich ruhig werden, voller Freude darauf warten, dass wir wieder singen können. Deswegen habe ich mich heute Morgen so gefreut, dass wir das mit Instrumenten machen, mit Vorsängern machen. Das ist, hat für mich geklungen, wie er angefangen hat, ist mir das Herz aufgegangen. Ich habe es vermisst. Geht es euch auch so? Dass wir etwas vermissen und dann uns freuen, besonders neu freuen dürfen, wenn wir es wieder haben. Ich komme auf Vers 5. Des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnung des Höchstes. Das ist ein Bild, ich sage es gleich, einmal für Israel, aber auch ein Bild für die Gemeinde. Und hier reden wir jetzt auf einmal nicht mehr von dem Meer, sondern von einem Strom. Gottes Gnade gleicht einem mächtigen und doch sanften, das Land fruchtbar machenden, niemals versiegenden Strom, der Gläubige belebt und tröstet. Das ist dieser kristallhelle Strom von Wasser des Lebens, das wir auch in Offenbarung 22, Vers 1 lesen, für die zukünftige Stadt, die am Himmel kommt, auf die Erde, und da lesen wir, und es wird ein Strom ausgehen vom Tempel Gottes. Das Bild ist hier schon gemeint. Und das gilt heute schon für dich und für mich, die wir Kinder Gottes sind. Schon heute geht dieser Strom der Gnade und des Lebens und des Trostes vom Thron Gottes aus zu dir und zu mir. Wer das einmal erlebt hat, der hat Sehnsucht danach und möchte es niemals missen. Der Strom des Lebens, der uns immer wieder aufbaut. Wohl dem unter uns, der aus eigener Erfahrung das kennt, dass es solchen Strom der Gnade gibt. Weißt du, dass du ein geliebtes, ein geheiligtes, also abgesondertes Kind Gottes bist, das völlig in der Gnade Gottes lebt und webt und angebunden ist und darin wachsen kann? Ich wünsche mir das für uns alle. Die Gemeinde Gottes gleicht einer Stadt. Wahrheit und Gerechtigkeit umgibt diese Stadt wie eine Mauer. Und diese Stadt wird verteidigt mit der größten Macht des Universums. Und das ist die Allmacht Gottes. Sie ist schön gebaut und geschmückt nach dem Plan der unendlichen Weisheit Gottes. Und ihre Bürger, das sind die Kinder Gottes, die Heiligen, genießen das hohe Vorrecht, dass mitten in dieser Stadt Gott wohnt. Das ist dieses Bild des Psalmisten hier. Da kann ich mich reinknien, da jubelt mein Herz, was die damals schon gesehen haben und gewusst haben. Die Psalmen sind wunderbar, wenn man darüber nachdenkt und sich die Zeit nimmt. Leider hat der Feind ja uns ganz gut im Griff, dass unser Leben so hektisch durchgetaktet ist, dass wir wenig Zeit haben. Auch die Bilder zu nehmen. Diese hohe Ehre der Gemeinde, dieses Vorrecht ist eben, dass sie die lebendige Behausung des dreieinigen Gottes sein soll und ist. Wisst ihr nicht, dass ihr eine Wohnung des Heiligen Geistes seid? Wisst ihr nicht, ein Tempel des Heiligen Geistes? Das ist genau dieses Bild schon in dem Psalm. Super, gell? Es passt zusammen. Es macht mir Freude, solche Dinge zu entdecken und solche Dinge dann auch weiterzugeben, wenn man das hier so betrifft. Ja. Wie sollte dann diese Stadt wanken? Und genauso geht der Psalmist weiter in Vers 6. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihnen helfen früh am Morgen. Gott ist in unserer Mitte. Verstehen wir das? Was das bedeutet? Gott ist in unserer Mitte. Seine Hilfe ist darum gewiss. Und die zu jedem Zeitpunkt und in jedem Augenblick unseres Lebens da und in jedem Zeitpunkt und in jedem Augenblick der Gemeinde da. Wird Gottes Stadt belagert? Und das wird sie ja seit 2000 Jahren. Und wenn ich Israel dazu rechne, sind 6000 Jahre versucht der Feind, Gottes Leute niederzumachen. Seit 6000 Jahren werden wir belagert und wir können singen, Hurra, wir sind noch da. Wir sind noch da. Und der Feind wird es nicht in den Griff kriegen. Er mag die Stadt auch anrennen, er mag dich persönlich anrennen. Wenn du sein Kind bist, dann ist Gott in dir. Und du glaubst doch nicht, dass irgendjemand und irgendetwas Gott besiegen kann. Da geht es gar nicht um meine Kraft. Da geht es um die Kraft, die in mir ist. Und bleiben wir bei dem Bild der Stadt. Wenn eine Stadt belagert wird, dann machen die Stadtbewohner, wenn sie stark genug sind, Ausfälle. Das heißt, sie öffnen die Tore und marschieren auf das Heer zu und drängen den Feind zurück. Und genauso handelt Gott auch. Immer dann, wenn die Gemeinde besonders bedrängt war, und da können wir in der ganzen Geschichte nachgucken, ist sie besonders gewachsen. Ist euch das mal aufgefallen? Guckt mal in der Kirchengeschichte nach. Der Luther bedrängt in seinem Wittenberg, in seinem Kaff. 10 Jahre vorher, voller Enthusiasmus, nagelt er seine Thesen an die Kirchentür und denkt, jetzt gibt es eine Verbesserung in der Kirche. 10 Jahre lang ging es zurück und auf einmal ist die evangelische Kirche gewachsen. Eine weltweite Bewegung draus geworden, die Reformation. Tausende von Menschen zum Glauben gekommen an den lebendigen Gott. Aus einer toten Organisation heraus zum lebendigen Glauben. Wie sollte diese Stadt wanken, wenn Gott in ihr ist? Alle Hoffnung des Feindes, die Gottesstadt zu erobern, ist lächerlich. Vers 8. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Und ich habe vorhin gesagt, das gilt Israel, das gilt uns. Der Gott, der Herr der Herrscher, das bedeutet, wir wissen gar nicht, wie viele Engel es gibt. Aber die Heerscharen, das ist die Gesamtheit der Engel Gottes. Die stehen auch dahinter. Ich erinnere mich, dass alte Brüder, die im Zweiten Weltkrieg waren, gerne erzählt haben von Erlebnissen, wie Gott ihnen geholfen hat und sie gerettet hat und sie das Empfinden hat, dass Gott ihnen Engel vorbeischickt. Natürlich sind auch viele Brüder im Schlachtfeld gefallen. Auch das. Wir sind ja nicht ausgenommen, aber im Unterschied zu denen, die Gott nicht haben, sind sie nicht tot, sondern beim Herrn. Wie hat Billy Graham gesagt? Sagt nur nicht, dass ich tot wäre, sondern jetzt lebe ich. Vers 9. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Entsetzen verbreitet auf Erden. Und auch hier ist einmal die Aufforderung an uns, wir sollen das betrachten, wie Gott handelt. Wie handelt Gott in deinem Leben? Wie hat er bisher gehandelt? Hat er dich nicht bewahrt in aller Not? Und wenn es uns noch so schwer in der Situation war und wenn es uns noch so belastend alles vorkam und wir so gar keine Hoffnung hatten, hurra, du bist heute Morgen noch da. Du bist noch da. Und wenn wir anfangen würden, an jeder von uns von seinem Leben zu erzählen, wie der Herr geholfen hat, so weiß das doch jeder von uns. Der Herr hat geholfen. Jetzt lasst uns doch mal in solchen Situationen immer wieder Stille halten und zurückschauen. Dann werden wir feststellen, bis hierher hat der Herr geholfen und er wird weiterhelfen. Wir Menschen sind nur leider so, dass wir das so schwer fassen können. Wir wissen zwar, in der Vergangenheit hat der Herr geholfen und dann kommt das Misstrauen, aber wird er uns auch in Zukunft helfen? Dieses Misstrauen macht Gott keine Ehre. Und ich nehme mich von diesem Verhalten nicht aus. Ich will nicht hier mit dem Finger zeigen, sonst sagt mir der Herr morgen so, jetzt gucken wir mal, wie weit du gekommen bist. Also, versteht mich recht. Wir sind alle davon betroffen, dieses Misstrauen Gott geben. Du hast mir zwar die vergangenen 50 Jahre geholfen, aber wirst du mich in dem 51. Jahr auch tragen? Also als Mensch wäre ich doch zutiefst frustriert, wenn ich einem 50 Jahre begleite, einem 50 Jahre helfe, 50 Jahre lang alles ausbügel, was der angestellt hat. Und dann sagt er mir, aber ich weiß ja nicht, ob du mir nächstes Jahr auch noch hilfst. Fänden wir ziemlich blöde, oder? Aber mit Gott machen wir das. Also es ist gut, darüber nachzusingen, wie wir mit Gott umgehen. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn. Der Entsetzen verbreitet unter der Erde. Wisst ihr, wenn ich heute an die Menschen um Israel herum denke, die jetzt schon ein paar Kriege gegen Israel bestritten haben, mit einer großen militärischen Macht, Vormachtstellung, die paar Hansels, die hätten sie ja eigentlich ins Meer schmeißen müssen, also ich meine die israelische Armee. Und trotzdem ist Israel noch da. Und das seit 6000 Jahren. Der Psalmist hat es gesehen, da sind die Feinde gegen Israel gerannt und sind besiegt worden. Das läuft ja seit 6000 Jahren so. So babylonische Weltreich hat ja Israel weggeführt und sie sind immer noch da. Das babylonische Weltreich ist mittlerweile Wüste und Israel ist da. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch in heutigen Ländern der Erde Schwierigkeiten gibt. Eine meiner Lieblingsszenen bei Cuvades, dem Film Cuvades, ist, wie der Nero in dieser großen Arena steht und Christen umbringen will und dann völlig zu seinen Nachbarn sagt, die singen ja, wenn sie in die Arena gehen. Die singen ja. Wisst ihr, das römische Weltreich wollte die Kinder Gottes auch nicht. Zum Schluss mussten sie dazu beitragen, dass das Evangelium in einer rasenden Geschwindigkeit in der damals bekannten Welt verbreitet wurde. Kinder Gottes sind auf römischen Straßen von einem Ort zum anderen gewandert. Paulus auf römischen Straßen, in römischen Städten unter römischer Ordnung hat das Evangelium verbreitet. Sie mussten dazu dienen, dass das Evangelium verbreitet wird. Merken wir, wie wir das auch mal, wenn wir das mit ein bisschen Distanz betrachten, wie das aussieht. Das ist auch heute noch so. Ich bin nicht dafür, dass man gegen Regierung schimpft. Die sollen das so im Auftrag Gottes machen, so gut wie sie es können, ohne dass wir uns darauf verlassen müssen. Aber wir können das nutzen, die Ordnung und zumindest die weltliche Regelung, um das Evangelium weiterzutragen. Dann Vers 10, der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde. Und das ist Zukunft. Man könnte auch sagen, der Kriege steuert. Gott wird alle Kriege beenden. Heute nutzt er die Kriege, um Menschen zur Buße aufzurufen. Beispiel Zweiter Weltkrieg. Katastrophe für Deutschland, Katastrophe für Russland. So viele Millionen Tote in Deutschland, kein Stein über dem anderen. Nach dem Krieg waren die Kirchen so voll wie nie in der Geschichte. Ihr Älteren wisst das. In der evangelischen Kirche mussten sie hinten anstehen, weil kein Platz mehr da war. Eine Erweckungsbewegung gigantischer Art, wie ich es mir vorstelle, nach dem Krieg. Gott benutzt das, immer wieder solche Katastrophen, um Menschen zu rufen zum lebendigen Glauben. Und er wird den Frieden bringen. Wenn der Herr Jesus einmal wieder kommt, dann wird er die Kriege beenden. Vers 11, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Lass ab! Und das wollen wir den Menschen sagen, das wollen wir uns sagen. Lass ab von deinen Sorgen. Lass ab von deinem Toben gegen Gott. Lass ab von der Ablehnung. Denn Gott ist Sieger. Und Gott ist dein Schöpfer. Und Gott ist dein Heiland. Er will dich heil machen. Vers 12. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Eine Festung ist unser Gott. Mein Gott ist eine feste Burg oder unser Gott ist eine feste Burg. Und jetzt komme ich zu der alles entscheidenden Frage. Auf welcher Seite stehst du? Wo bist du, vor der Stadt oder in der Stadt? Auf der Seite Gottes oder auf der Seite derer, die Gott bekämpfen und nicht wollen, mit ihrem Misstrauen, mit ihrem Ablehnen, mit ihrer Rebellion gegen Gott? Ist Gott mit uns, Immanuel, dein Heiland? Das heißt, dass er dich heil machen kann von deinen Verlustängsten, von deiner Trauer, von deiner Not, von deinem Verzweifeltsein, von deiner Hoffnungslosigkeit. Da wird dich heil machen von deiner Angst, von der Zukunftsangst. Wir wissen alle nicht, wie es wirtschaftlich weitergeht, aber eins weiß ich, der Herr wird uns versorgen. Ist der Heiland, ist er dein Heiland? Besteht ein Bund zwischen dir und Gott, so wie bei Jakob? Was ist dieser Bund? Der Bund ist der Herr Jesus. Deswegen sollte überall da, wo Jesus verkündet wird, auch ein Kreuz irgendwo sein. Als Symbol, sein Blut deckt all meine Schuld. Das ist der Bund. Das ist der Bund des Neuen Testaments. Das ist der Bund, unter dem ich stehe. Ich sage, ja, Herr Jesus, du bist für meine Schuld und für meine Sünde am Kreuz gestorben. Da, wo du gehangen hast, da hätte ich hängen müssen für meine Schuld und Sünde. Ich danke dir, dass du das für mich getan hast. Das ist der Bund, unter dem wir leben. Und dann sind wir frei. Dann sind wir frei. Sein Blut bedeckt alle meine Schuld. Und wenn meine Schuld bedeckt ist und frei ist, dann kann ich zu Gott kommen. Dann habe ich mit Gott einen Bund, der ewig ist. Was heißt ewig? Das heißt in diesem und im nächsten Leben. Das ist ewig. Wie beim Billy. Sagt nicht, dass ich tot bin. Ich lebe. Ewiges Leben. Das hat er fest geglaubt. Wenn das so ist, dann bist du, ob du es weißt oder nicht, ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Die Amis haben in ihrer Verfassung stehen, dass jeder Mensch das Recht hat, nach seinem Glück zu streben. Das brauchst du nicht mehr, wenn du Jesus hast. Dann hast du dein Glück gefunden. Ich sage gerne, das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, ist, dass Jesus mich gesucht und gefunden hat. Das ist das Beste, das Allerbeste. Das Zweitbeste ist dann meine Frau. Aber das Allerbeste ist, dass Jesus mich gesucht und gefunden hat. Das war eine Liebeserklärung. Verstehen wir? Verstehen wir? Und dann können wir unsere Freude zeigen im Lobpreis. Und deswegen ist mir Lobpreis so wichtig und deswegen hat mir das so Freude gemacht, unser Einstieg im Gottesdienst. Und auch in der Stunde der Trübsal beweist ein wahres Kind Gottes, dass du trotz allem Leid, aller Not Gott dein Lied singst. Ich zitiere nochmal Bornhöfer. Die Ingrid hat immer gesagt, du magst ja Bornhöfer. Nicht alles, was er gemacht hat, mag ich, aber das Lied mag ich. Der kurz vor seiner Hinrichtung schreibt, von guten Mächten wunderbar geborgen. Das will ich damit ausdrücken. Lasst uns das Lied unseres Lebens nicht zum Schweigen bringen, sondern der Lob und der Dank wollen wir so beenden, als würde dieses Lied nie enden. Und wenn ich hier rausgehe aus dem Gottesdienst und wir haben das letzte Lied gesungen, dann, dass es uns in unserem Herzen weiter singt und spielt. Voller Dankbarkeit, voller Freude, voller Lob, dass der Herr mitten unter uns wohnt. Wisst ihr, mich fasziniert, wenn wir sowas in den Psalmen finden. Und auch der Arler Luther hat sich gefreut und war im Lob und im Dank auch verhaftet, indem er dieses Lied geschrieben hat. Jahrhundertelang haben die Geschwister das gesungen, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und davor in den vielen Kriegen auch. Eine feste Burg ist unser Gott. Und nochmal meine Frage, wenn du nicht auf Gottes Seite, in Gottes Stadt, in Gottes Burg bist, dann gilt die Einladung, dann komm. Und wenn dich die Ängste aus dieser Stadt getrieben haben und du warst auf der Flucht aus der Stadt raus, das ist ja ein Bild, wenn man aus der Stadt rausfliegt, weil man Angst hat, dass diese Stadt erobert wird, dann komm zurück in die Stadt. Drehung. Übrigens ist das genau das Wort für Buße. Buße heißt Umdrehen und Veränderung des Denksinns. Manchmal laufen Kinder Gottes weg und rennen durch den Fluchttunnel aus der Stadt raus und sind dann irgendwo entweder in der Wüste oder im Wald oder sonst irgendwas. Und da ist es dann, heulen die Wölfe und die Bären knurren und dann hat man Angst. Die Stadt ist für dich offen. Warum? Weil in deinem Leben ein Siegel steht. Du bist ein Kind Gottes, du gehörst ihm, du kannst zurück. So gelten beide Einladungen. Amen.